zu den Randbedingungen des Schneegutachtens sprechen, weil ich der Meinung bin, am letzten runden Tisch haben wir uns ja auch schon über das Schneegutachten unterhalten. Und da gab es ja eine entscheidende Fragestellung von uns, wie sind denn die Randbedingungen betrachtet worden? Denn die Randbedingungen haben ja einen erheblichen Einfluss. Wenn Sie jetzt zum Beispiel an den Sport denken, Rückenwind beim 100-Meter-Lauf ist eine Randbedingung, die ein Ausschließungskriterium ist. In solcher Weise möchte ich das gerne verstanden haben. Eine Vorbemerkung. Ich möchte jetzt abzielen auf die Erwärmung des Pumpspeicherwassers. Da gibt es eine Äußerung von Herrn Dr. Schöpfer am letzten runden Tisch, dass Sie also dieses Thema intensiv diskutiert haben bei der Erstellung des Gutachtens und natürlich Wärme entsteht, aber im Fall Goldisthal genau wie hier, Pumpspeicherwerk Schmalwasser, wird bei der Größe der Maschinen, wird man luftgekühlte Maschinen einsetzen. Das heißt, die Wärme geht an die Umgebungsluft in der Kaverne oder auch in der Transformatorenkaverne. Dass also Überschusswärme existiert, setzt Herr Dr. Schöpfer auch voraus, aber sie wird nicht an das Wasser abgegeben. Bei Anlagen dieser Größenordnung gibt es das nicht, also keine Wasserkühlung, nur Luftkühlung. Das ist original, habe ich das aus der Diskussion. Ich habe jetzt eine Anfrage an Vattenfall gerichtet, mit der Bitte, Sie mögen doch diese Informationen verifizieren. Und da habe ich eine Antwort bekommen von Herrn Bayer. Herr Bayer ist Leiter des Werksbereichs Thüringen von Vattenfall. Und er hat mir am 10.10. geschrieben, bezüglich Ihrer Anfrage kann ich Ihnen versichern, dass die Aggregate des Kraftwerks in Goldisthal mit Wasser aus dem Speicherbecken gekühlt werden. Die Generatoren sind selbst zwar luftgekühlte Maschinen, aber die Kühlluft besteht aus einem Kreislauf, der wiederum wassergekühlt wird. Das Luftvolumen und der Luftaustausch der Kavernen lassen eine primäre Luftkühlung wegen der großen, dazu benötigten Luftmengen nicht zu. Außerdem bietet sich eine Wasserkühlung bei einem Wasserkraftwerk an. Das ist also diametral wieder gegenüber, also eine andere Meinung, wie das der Herr Dr. Schöpfer geäußert hat. Und er hat sich ja auf Goldisthal bezogen, also Goldisthal wie Schmalwasser. Also ich muss feststellen, die Aussage ist eben falsch. Und jetzt kommen wir auf das Problem. Nächste Seite. Wie sieht das also aus? Rein technisch gesehen. Das ist ein Bild von Trianel, habe ich aus dem MDR, abkopiert, Quelle Trianel. Da beschreibt also Trianel, wie das Pumpspeicherwerk Schmalwasser funktioniert. Also Unterstollen, Generator, Druckstollen, Oberbecken. Ich habe mal den Generatorteil hier rausgezogen. Das ist also eine Pumpturbine, die wird also zum Pumpen und zum Turbinieren benutzt. Wir haben also hier dieses Wasserrohr, Durchmesser 11,7 Meter, Durchfluss 478 Kubikmeter. Das ist also unglaubliches Wasser geht hier durch. Dann haben wir hier dieses Laufrad und um Turbulenzen in der Turbine, in der Pumpturbine zu minimieren oder zu vermindern, hat man hier Leitschaufelräder eingebaut, dass man also eine laminare Strömung bekommt. So sieht also das ganze Ding aus. Und ganz nebenbei, das war also im Fernsehen, im MDR, sehen wir hier einen Baum. Wenn man das hier in den Maßstab der Dammkrone 50 Meter setzt, haben wir es hier mit einem Laubbaum der Baumhöhe 125 Meter zu tun. Ich habe es halt einfach mal mit einem Dreisatz ausgerechnet. Dieser Laubbaum hier, der existiert nur in der Sendung vom MDR. Diese Zeichnung gibt es auch in den Unterlagen für die Fachleute. Da gibt es also keinen Baum. Also, ist schon wunderlich. Nächste Blatt, bitte. Ich habe jetzt, klar ist also, dass Verlustwärme existiert und dass die Verlustwärme ins Wasser geht. Ich habe jetzt zu Hause ein Experiment durchgeführt. Was ganz Einfaches, ich habe hier einen Pürierstab von meiner Frau genommen. Pürierstab, Motor hier oben drin, Welle und unten dieses Pürierwerk. 1 Liter Wasser genommen, eine Küchenuhr, ein Digitalthermometer und jetzt habe ich diesen Pürierstab reingehalten und habe jetzt das Wasser mit diesem Pürierstab bewegt. Versuchsaufbau, Sie sehen das hier. Und jetzt habe ich mal geschaut, wie sich die Temperatur des Wassers hier drin verhält. Und da sehen Sie, dass also die Temperaturdifferenz pro Minute 0,67 Grad Celsius sind. Also durch das Schlagen, durch die Bewegung des Wassers entsteht hier eine Wassererwärmung. Kann nicht anders sein. Die Moleküle stoßen aneinander in dem Wasser. Sie, und aus dem Energieerhaltungsprinzip heraus muss da also Wärme, Energie absorbiert werden und das ist eben Wärme. Aus der Wikipedia habe ich mir das mal rausgenommen. Zwischen den Molekülen einer Flüssigkeit entsteht bei Bewegung Reibung, die sich durch deren Viskosität bemerkbar macht. Wasser hat also auch eine Viskosität, obwohl man das nicht so wahrnimmt. Im Hinblick auf die bei der Reibung auftretenden Energieverluste, ihre Umwandlung in Wärme, so steht es im Wikipedia, und der Zunahme der Entropie, das ist die innere Energie. So, tatsächlich disperiert die Druckenergie als Reibungswärme und führt zu einer Erhöhung der Fluidtemperatur. Das ist die eine Aussage. Die andere Aussage, wir haben ja vorhin gesehen, wir haben auch Druckrohre. Auch in den Druckleitungen entsteht durch die Wandreibung und durch die innere Reibung des Fluids Druckverlust. Druckverluste entsprechen stets Energieverlusten. Alles beides aus der Wikipedia. Also wir sehen, Wasser muss sich erwärmen. Mindestens diese beiden Fakten. Das haben Sie beim letzten, dieses Diagramm haben Sie beim letzten runden Tisch schon mal gesehen von mir. Das ist also aus einem Standardwerk für Wasserkraftmaschinen, ist die Energiebilanz von so einem Pumpspeicherwerk. Wir haben also beim Pumpen hier hüben, auf dieser Seite, haben wir Verluste. Der größte Teil der Verluste, fast 10%, laufen in der Pumpe auf, aber in der Rohrleitung natürlich auch noch 0,5%. Ist da messbar. Und beim Turbinieren andererseits haben wir wieder Verluste in der Turbine 5,5%. Und insgesamt kann man das aufaddieren. Ich habe das mal für einen Tagesspeicherzyklus zusammengerechnet. 10 Millionen Kubikmeter werden bewegt, 1000 Megawatt Leistung, 8 Stunden Pumpen, 6 Stunden Turbinieren. Entstehen diese Verluste, so um die 10%. Energieverluste in Kilojoule habe ich das ausgerechnet und habe als Temperaturerhöhung 0,1 Grad pro Tagesspeicherzyklus ausgerechnet. 0,1 Grad. Was bedeutet das? Das bedeutet bei diesen Energiemengen, die wir hier im Einsatz haben, einen Energieverlust von 1,2 Gigawattstunden pro Tageszyklus. 1,2 Gigawattstunden, das ist schon was ganz Erhebliches. So, und wie ich das hergeleitet habe, das habe ich kurz hier auch mal dargestellt, also die Wärmekapazität des Wassers und daraus berechnet sich das alles. Der Druckverlust in den Druckrohren, der also auch in Wärme umgewandelt wird, lässt sich auch berechnen. Es gibt, also wir haben da bei 280 Meter Wassersäule, haben wir 28 Bar. Da gibt es eine Internetseite, druckverlust.de, die weist aus, dass wir ein Bar Druckverlust haben. Das wären insgesamt 3,5% in jedem Druckrohr. Energieverlust. Habe ich jetzt nicht weiter eingerechnet. Was ist die Aussage? Energieverluste werden in Wärme umgewandelt und an das Speicherwasser abgegeben. Man kann es physikalisch berechnen. Und diese Randbedingung wurde eben beim Schneegutachten nicht berücksichtigt. Hatten wir beim letzten Rundentisch schon besprochen. Als zweites möchte ich anführen, Referenzmessstelle des Schneegutachtens und der Klimawandel. Wir haben uns beim letzten Rundentisch schon mal über die Referenzmessstelle unterhalten. Das ist ja die Schmücke. Die Schmücke liegt auf 942 Meter Höhe, das Oberbecken aber auf 850 Meter Höhe. Es gibt im Internet unter Klimafolgen online, gibt es eine grafische Darstellung und auch in Zeitreihen für Zeitscheiben 210 bis 250 gibt es da, kann man für die Schmücke und für den Oberlautenberg, wo das Oberbecken steht, Daten raus entnehmen. Und da sehe ich zum Beispiel, dass 2010 die mittlere Wintertemperatur an der Schmücke minus 5 Grad beträgt, aber am Oberlautenberg nur 0 Grad. Die Schneehöhe, die mittlere Schneehöhe ist 45 cm an der Schmücke, Oberlautenberg 15 cm. Schneetage auch wesentlich weniger. Was bedeutet das? Die Frau Moldenhauer hat uns ja erläutert, dass gerade die Temperaturen um 0 Grad die entscheidenden Temperaturen sind für das Abschmelzen der Schneedecke. Und die tritt hier in dieser Darstellung natürlich weit, weit häufiger auf. Wir haben es auch mit der geringeren mittleren Schneehöhe zu tun, sodass sich also der Abschmelzeffekt auf eine geringere Schneehöhe bezieht, also prozentual höher ist. In der Wikipedia steht zum Schnee, zum Wintersport, Höhenlagen gelten für den nordischen Skisport als schneesicher, wenn sie mehr als 100 Tage mindestens 15 cm Schnee haben. Also wir haben das hier eingeschränkt schon. 30 Tage und 15 cm. Also wir haben jetzt schon eingeschränkte Skilaufbedingungen. Und wir sollten uns doch darüber im Klaren sein, dass man dass wir uns da auf ganz schwierigen Terrain bewegen. Aber Herr Stahlmeier, wollen Sie was dazu sagen?
Ich denke jetzt auch, dass mal der Herr Wirth.
Okay.
Herr Wirth, geht weiter, ja?
Ja. Ich möchte weitere Randbedingungen des Schneegutachtens noch anführen. Das ist einmal die Frage des Windwurfs am Rennsteig, hatten wir letztens auch besprochen, und die Reifbildung durch Seerauch am Rennsteig. Ich habe Ihnen hier mal zwei Bilder, zeige ich Ihnen. Das eine Bild ist aus dem Sommer, da gab es mal eine lokale Windhose, hat hier Baumwurf direkt am geplanten Oberbeckenstandort hervorgerufen. Ich habe mich mal informiert, da gab es eine Fachtagung in Braunschweig, dort hat man im Windkanal Untersuchungen gemacht, wie wirkt denn eine Waldkante auf Windbruch aus. Und ich habe das mal hier dargestellt, das ist also von Norden aus gesehen, der Oberlautenberg steigt hier an, wir haben den Damm, wir haben das Becken und dann kommt, wie Trianel sagt, ein Wald, der stehen bleibt, ein Fichtenbestand, der hier weiterführt. Der Rennsteig liegt ungefähr 100 Meter bis 200 Meter entfernt. Jetzt hat Windkanaluntersuchung hat Folgendes gebracht. Wir sehen ja, dass hier ein Stau, es kommt eine laminare Windströmung an. Durch den Stau verdichtet sich also der Wind, ein höherer Druck entsteht, die Windgeschwindigkeit wächst, das ist hier durch diesen gerichteten Pfeil zu sehen. Und jetzt passieren zwei Dinge. Vor diesem Fichtenbestand entsteht eine Windwalze. Das heißt also, es gibt einen Rückströmungseffekt an dieser und eine hohe Druckbelastung des Waldes. An der oberen Kante des Waldes reißt die Strömung ab und es bildet sich, das hat eben die Windkanaluntersuchung gezeigt, eine Windwalze im ersten Teil des Waldes. Am Ende, dort wo eine Abwärtsströmung ist, entsteht eine Scherschicht mit hohem Druck und hoher Scherwirkung. Und das ist nach diesem Windkanalversuch entspricht das 100 bis 200 Meter. Was bedeutet das für uns? Der Baumbestand, der hier vorne nicht umfällt, wird auf alle Fälle in Rennsteighöhe umfallen. Sodass also diese von Trianel angeführte Voraussetzung, dass der Wald dort stehen bleibt, dass wir also vom Waldbestand hier ausgehen können, nicht richtig sein kann. Es wird also über kurz oder lang, wird es dort zu Windwurf kommen, der in dieser Art stattfinden wird. Ein weiterer Fakt ist der, man muss einmal da oben gewesen sein am Rennsteig, um sich diese Umweltbedingungen vorstellen zu können. Das ist Reif und Schnee am Rennsteig, direkt dort am geplanten Oberbeckenstandort. Und Sie sehen, wie die Bäume hier mit Reif und Schnee behangen sind. Da gibt es Bäume, die schon bedenklich eine Last haben. Trianel hat im Klimagutachten vom Pumpspeicherwerk Nete den Begriff Seerauch geprägt und dort auch den Seerauch dort als, als Phänomen dargestellt. Ich habe den hier auch gebraucht. Wie komme ich darauf? Ich habe mal die Verdunstung im Oberbecken physikalisch angeschaut. Und da gibt es ein Verfahren nach Penman, das ist also das günstigste für Trianil. Da haben wir also zwischen 6.000 und 10.000 Kubikmeter pro Tag Verdunstung am Oberbecken. Wenn hier noch was dazukommt, bin ich der Meinung, wird es außerordentlich kritisch. Und auch diese Dinge berücksichtigt das Schneegutachten nicht. Meiner Meinung nach sollte das A berücksichtigt werden und zweitens haben wir ja das Problem, dass das ein Schneegutachten und kein Klimagutachten ist. Und das sollte man doch erweitern in dieser Richtung. Das sind meine Ausführungen.
So, Herbert, Dankeschön.